Chefsache. Der Podcast für moderne Führung. Klar, menschlich, wirksam.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe heute bei mir hier in unserem Podcast-Studio einen ganz besonderen Gast, einen Führungskräftetrainer, einen, der ein spannendes Gebiet, nämlich Fitness mit Leadership vermischt. Und einen, von dem ich selber schon durch seine Podcasts ganz viel lernen durfte. Er ist der Host des Podcasts Chefsache. Er ist Co-Host bei Performing Systems und hat sogar ein Buch veröffentlicht, über das er uns vielleicht dann selber noch ein bisschen was erzählt. Lieber Markus, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Hi.
Ja, ich freue mich, dass du da bist und wir haben ja heute ein ganz spannendes Thema.
Richtig, wir haben das Thema, das große Coldplay-Konzert, was ja aufgeploppt ist. Und du hast einen super spannenden Beitrag bei LinkedIn geschrieben. Das haben ja viele mitbekommen. Der CEO dieses großen Unternehmens hat ja eine Affäre gehabt und ist auf dem Coldplay-Konzert aufgeploppt. Und da ging natürlich die moralische Keule quer durch die Lande. Und der junge Mann wurde dann auch direkt entlassen. Und dann hast du ja ein bisschen was dazu geschrieben. Und ich habe darauf geantwortet, weil ich deine Sichtweise unglaublich spannend fand. Ich glaube, dass für viele Unternehmer und Führungskräfte da ganz, ganz viel drin steckt. Und deswegen sprechen wir heute drüber.
Ja, also ich habe mir einfach emotional und moralisch irgendwie adapt gefühlt. Mhm. Ich habe das Gefühl gehabt, dass diese Empörungskultur, die ich schon immer wieder in der Vergangenheit beobachtet habe, ehrlicherweise mehr im politischen Umfeld, wo man sich ja über alles empört. Also in Österreich war gerade die große Diskussion, dass sich ein Staatssekretär ein neues Firmenauto bestellt hat, weil im alten Leasingvertrag zu wenig Kilometer für ihn drinnen waren, was wir aus dem Tagesgeschäft als Führungskräfte ja kennen. Mhm. Und trotzdem hat sich halb Österreich empört darüber. Und ich komme mit dieser Empörungskultur nicht mehr klar. Also ich habe echt ein Problem, dass wir uns über alles und jeden empören, aber zu wenig vor unserer eigenen Haustüre kennen. Und ich weiß aber, dass du dich ja auch wissenschaftlich damit von deiner Ausbildung her auseinandersetzt, wo diese Empörungskultur denn überhaupt entsteht. Was passiert psychologisch im Menschen, dass er gerne mit dem Finger auf andere zeigt und weniger auf sich selber zeigt? Man vergisst das ja ganz gern. Immer wenn man mit dem Finger auf einen anderen zeigt, bleiben ja trotzdem vier Finger übrig, die in die eigene Richtung zeigen.
Das ist immer dieses schöne Bildnis. Und erstmal, warum habe ich mich damit überhaupt beschäftigt und warum tangiert es uns natürlich? Weil wir haben ja so eine Cancel Culture, wir haben gerade diese moralische Keule, die durch die Lande geht. Und es ist natürlich einfach die Frage, ist das gut für ein Unternehmen? Weil das ist ja am Ende die Frage. Also wenn wir wirklich so sprechen, wie die Leute gerade sprechen, und egal, ob es auf Social Media ist, und das übt dann natürlich auch Druck auf das Unternehmen aus, deswegen der Aufsichtsrat, der da auch mit dem Boot saß, mit allem drum und dran, das ist natürlich Druck. Und dann ist die Frage, wo kommt das her und macht das dann am Ende wirklich Sinn? Und auf der psychologischen Ebene ist es relativ eindeutig, dass es wirklich am Ende um Status geht. Status bedeutet also, sobald ich mich moralisch über jemand anders empören kann, kann ich mich über diese Person erheben. Und dann sind wir wirklich in einem Bereich, wo wir ein Belohnungszentrum im Gehirn ansprechen, was ähnlich bei Zucker und Co. abgeht. Das heißt, in dem Moment, wo ich sagen kann, ha, der macht das und das und der geht fremd und der lässt sich das und jenes, fühle ich mich in dem Moment deutlich besser. Und das ist natürlich etwas, was in der heutigen Zeit anscheinend auch sehr, sehr gefragt ist. Und warum ist das gefragt? Weil wir in einer Zeit leben, die brutal unsicher ist. Das heißt, wir fühlen uns nicht wirklich besser. Das merken wir allein an den Zahlen. Das Thema Depression geht völlig nach oben. Das heißt, den Menschen geht es psychologisch schlechter, als es so ist. Und ein Faktor ist zum Beispiel auch natürlich der Wandel in der Welt. Wir merken das. Es wird unglaublich schnell. Jetzt kommt das Thema KI. Wir haben das Thema Klima ohne Ende. Keiner weiß, was morgen passieren wird. Und genauso aber auch, früher war es zum Beispiel auch sehr, sehr klar, wenn ich jetzt an meine Eltern denke, was mache ich eigentlich für einen Job? So. Dann hast du ein bisschen Auswahl, das heißt 3, 4 Jobs und es ist klar, ich muss Geld verdienen. So, wenn du heute überlegst, und du bist ja auch jemand, der jetzt nicht gerade sich auf ein Thema konzentriert, sondern viel Auswahl genießt, dann ist es natürlich brutal schwer, sich zu fragen, okay, was ist denn heute das Richtige für mich? Das heißt, uns fehlt unglaublich viel Halt und uns fehlt unglaublich viel Sicherheit, was eigentlich jetzt die richtige Entscheidung ist. Und sobald natürlich irgendwo eine moralische Empörung auftritt, kann ich mich natürlich auch dran festklammern, weil mir das irgendwie wieder ein Gefühl von Kontrolle gibt. Und dann kommen wir auch zu diesem Punkt Konformitätszwang. Konformität bedeutet also, ey, wenn das alle anderen denken, dann muss ich mich ja auch mit fest dran klammern. Und da ist natürlich dann der letzte Faktor Social Media. Das heißt, sobald du natürlich einmal im Algo drin hängst und vielleicht einmal kommentiert hast, ja, ich finde das auch nicht gut, dass der seiner Frau fremd geht, dann ploppt dir das natürlich ständig auf. Ich war ja auch kurz drinne und ich fand ja die Memes so spannend. Ich bin ja jemand, der sich nicht zum Glück mehr so moralisch empört, aber ich finde Humor natürlich cool und ich fand die Memes auch alle cool. Das heißt, ich war natürlich Vollgas drin in der Bubble und habe das natürlich auch gesehen. Und es ist krass, wie die Leute sich daran festklammern, um ihren eigenen Status natürlich einfach nach oben zu schauen. Und das haben wir auch schon vor 5, 6 Jahren mit Fridays for Future gesehen, ne, als Jugendliche politisch engagiert auf die Straße gehen, was wir uns ja eigentlich wünschen, weil eigentlich sind ja alle faul, gerade Jugendlichen. So auf einmal gehen die jetzt auf die Straße, sagen, okay, wir engagieren uns, wir wollen für das Klima deuten und somit greifen sie natürlich auch die vorige Generation an. So, und was mache ich, damit ich meinen Status wahre? Ich spreche die wieder klein und sage, okay, die fliegen ja trotzdem Urlaub, die haben ja auch ein iPhone in der Hand, die atmen, also produzieren sie auch CO2, die sollen ja am besten den Mund halten. Und das ist so dieser Punkt dahinter. Und das ist, glaube ich, ganz spannend. Und das ist, deswegen fand ich es bei dir auch spannend, deinen Kommentar dazu, dass du sagst, hey, diese moralische Keule, die geht dir ab. Die findest du nicht gut. Und das zeigt natürlich auch, wo dein Status ist. Und das ist, du bist erfolgreicher Unternehmer in mehreren Geschäften. Das heißt, du hast das definitiv nicht nötig.
Ja, ich will es auch gar nicht. Also ich habe es ja dann spannend gefunden, neben der ganzen moralischen Betrachtungsweise, wo ich ja sage, also ohne Frage, dass das nicht in Ordnung ist, nur es ist eine Privatsache und auch beim Politiker vielfach eine Privatsache, weil mit wem ein Politiker einen Jagdausflug macht, solange er die Compliance einhält, ist mir im Prinzip völlig egal. Ja. Ich habe es aber dann spannend gefunden, dass die Menschen und gerade Menschen aus unserem Kreis, also Unternehmer, Führungskräfte, sich dann mitempören und sich aber dann versuchen zu rechtfertigen. Mhm. Also da sind ja die Worte toxisches Leadership gefallen und Hierarchieebene ausnutzen, weil er eben dann mit seiner HRlerin ja offenbar angebandelt hat. Und ich habe dann ja auch in einem Kommentar geschrieben, also aber vielleicht bin ich da zu banal gestrickt, bisher kenne ich eigentlich nur die Variante, dass die Mann den Frau, die Frau den Mann führt und nicht die umgekehrte Variante, auch wenn er in der Hierarchieebene weiter oben stehen würde, dass es ein umgekehrtes ist. Oder ich kenne die Variante, dass die zwei das gut trennen können, nämlich beruflich und privat. Das ist jetzt toxisches Leadership, jetzt mit den Buchstaben ist offenbar nicht mehr ganz so einfach halt bei mir, dass es toxisches Leadership wäre, das sehe ich jetzt ja überhaupt nicht.
Ja, und ich springe da voll mit rein. Und was mich am meisten gestört hat, wir wünschen uns ja alle, ne, es war ja gleich so dieser Punkt, ja, typisch Mann. So. Das, so dieses erste, ne? Er nutzt das alles aus und so weiter. Und wir wollen ja heute empathisches Leadership haben. So, und Empathie bedeutet, ja, ich bin in der Lage, mich in andere Menschen hineinzuversetzen. Das ist ja die reine Definition von Empathie. So, was wissen wir denn über diese Situation? Was wissen wir über diese zwei Menschen? Wir wissen nichts. Vielleicht ist es ja wirklich pure Liebe. Wir wissen noch nicht mal, wie es bei denen zu Hause aussieht. Vielleicht kann es ja auch sein, dass die Ehe wirklich beschissen ist, die ist wirklich schlecht, die sind nicht glücklich miteinander. Und das
vielleicht waren sie auch schon lange getrennt.
Auch das wissen wir alles nicht, wir haben keinerlei Informationen und ja, das ist eine blöde Situation, so wie es jetzt aufgekommen ist, aber wir wissen ja gar nichts und da ist diese Empörung groß und ich finde es schwierig und das auch die Frage mal an dich, wo würdest du eine Grenze ziehen, weil am Ende ist es ja so, er muss jetzt gehen. So, ist das jetzt gut fürs Unternehmen oder nicht?
Die Frage ist, also ich ziehe jetzt schon einmal die Grenze ganz woanders, nämlich da, wo die Empörungskultur überhaupt erst dazu geführt hat, dass der Aufsichtsrat der Meinung war, man muss jetzt etwas machen, um den Unternehmenswert nicht zu gefährden. Da geht es ja nicht darum, dass, wie viele vielleicht glauben, also zumindest aus meiner Sicht, viele denken ja, dass der Aufsichtsrat da jetzt die moralische Keule schwingt und sagt, das geht überhaupt nicht. Das ist dem Aufsichtsrat aus meiner Sicht völlig egal, sondern es geht vielmehr darum, jetzt den Wert des Unternehmens zu schützen und zu schauen, dass im Prinzip die Aktie nicht sinkt, beziehungsweise dass Investoren die Ruhe behalten und dass man dann ein Exempel statuieren muss und das einzige Exempel, das man statuieren kann, ist dann ihn zu beurlauben, beziehungsweise ihn zu kündigen. Wäre das nicht passiert, wäre diese moralische Keule nicht geschwungen worden, wäre vermutlich gar nichts passiert. Mhm. Weil ich sogar davon ausgehe, nachdem ja mehrere Mitarbeiter auf diesem Coldplay-Konzert waren, wie man heute weiß, dass der Aufsichtsrat möglicherweise sogar von der Beziehung gewusst hat und dass es auch geduldet hat, beziehungsweise dass es ihm auch völlig egal war. Aber jetzt in dieser Öffentlichkeit muss man etwas machen. Und deswegen ziehe ich für mich persönlich die Grenze, dass es einen Unterschied zwischen privat und beruflich gibt. Der berufliche Kontext ist alles, was mit einem Kunden, mit einem Mitarbeiter, mit Einhalten von Compliance etc. zu tun hat. Das macht den beruflichen Kontext aus. Da geht es also darum, wie benimmt sich jemand als Führungskraft? Wie führt er? Wie benimmt sich jemand als Führungskraft auch auf einer Weihnachtsfeier? Das ist ein beruflicher Kontext. Wenn auf der Weihnachtsfeier da irgendwie zu viel Alkohol von der Führungskraft konsumiert wird, dann ist das in diesem Kontext falsch und dann gehört das nach innen hin geregelt. Aber was ein CEO in seiner Freizeit auf einem Coldplay-Konzert mit einer HRlerin oder Nicht-HRlerin macht, steht in keinem beruflichen Kontext. Und was mich schon gestört hat, ist dann eben, dass auch große Marken wie Sixt etc., du hast die Memes angesprochen, natürlich im Marketing darauf aufgehüpft sind und man dann gerade in Europa den ganzen Tag Datenschutz schreit. Datenschutz hier, Datenschutz da, die Daten darf ich nicht speichern und jeder sich ja Gedanken drüber macht, wo könnten denn meine persönlichen Daten gespeichert werden, aber zwei Menschen, die ich bis dahin nicht gekannt habe, über Nacht berühmt werden und man dann sich neben dieser ganzen Empörungskultur noch im einen oder anderen Post erdreistet, ihr auszurichten, dass sie ja eigentlich bei uns, sagt man, eine Vogelscheuche, also keine besonders hübsche Frau ist und dass er sich ja deutlich verschlechtert hat, im Gegensatz zu seiner Frau, deren Bilder man ja dann auch in der Presse gesehen hat. Und das hat dann nicht einmal mehr die moralische Keule, sondern das ist einfach letztklassig aus meiner Sicht und gehört nicht dorthin, was ein bisschen zur Anonymität im Netz beiträgt. Also diese Anonymität ist natürlich etwas Ekelhaftes, in vielen anderen Postings auch. Deine Komponente, die du da sagst, Botenstoffe aus dem Hirn, dieses Dopamin, das sehe ich auch, hat sich aber meiner Meinung nach auch in den letzten Jahren brutal verändert, nachdem unsere Dopaminbahnen einfach so breit werden. Wir haben ja nicht mehr den normalen Dopaminfluss, sondern da sind die Autobahnen sechsspurig asphaltiert worden, wo man immer versucht, künstlich dieses Dopamin auszuschütten. Gibt ja verschiedene Beispiele, warum man zum Beispiel durch Tinder, unsere Zuhörer kennen die App natürlich alle nicht, aber prinzipiell gibt es so eine App, warum man durch Tinder sucht, nicht um die Traumfrau zu finden, sondern um Dopamin auszuschütten und gibt ganz viele andere Beispiele dazu.
Und das ist natürlich diese Sucht, die du ansprichst. Das ist eine Dopaminsucht, die wir haben. Natürlich TikTok und Co. begünstigen das. Und da springen wir natürlich völlig drauf auf. Und das ist schon so, dass wir von den Fakten einfach wegkommen. Und ich fand das ganz spannend, nachdem du das geschrieben hattest und wir uns ausgetauscht haben, hatten wir auch gleich einen Empörungsfall in Deutschland mit einem Politiker in Tübingen, der ja auf einen Abstimmungszettel hinter einen AfD-Kandidaten einfach ein Hakenkreuz gemalt hat. So. Für ihn war das so ein kleiner Spaß, so ungefähr. Das heißt, dem Rechten, den zeige ich es mal, aus Spaß male ich da ein Hakenkreuz hin. Und dann kam das raus, obwohl es eine anonyme Abstimmung war. Hat man es natürlich trotzdem irgendwie gelauncht. Und dann war natürlich gleich die Empörung groß, das geht nicht, der muss weg. Der war von der SPD, das heißt, der ist kein Rechter. Klar ist das ein verbotenes Signal. Und dann war ich natürlich so frei, ich mache ja dann gerne auch in der wahren Bevölkerung meine Experimente. Das heißt, bei Facebook schrieb dann auch einer, der muss weg. Und dann sage ich, okay, du glaubst also, er ist ein schlechter Politiker. Und da sagt sie, keine Ahnung, aber der muss weg. So, das heißt, wir kommen vollkommen weg von dieser faktenbasierten Basis, dass wir sagen, okay, was kann derjenige eigentlich? Ist der gut fürs Unternehmen? Kann der weiterhin auch führen? Das heißt, behält er jetzt seinen Status und am Ende seinen Wirkungsgrad? Weil das ist ja auch das, was wir 0,0 am Ende jetzt bewerten können, ob dieser CEO am Ende immer noch einen Wirkungsgrad hat bei seinen Mitarbeitern oder eben nicht. Das heißt, wenn es jetzt am Ende heißt, okay, den nimmt keiner mehr für voll und keiner sagt, macht mehr das, was er sagt, dann haben wir natürlich irgendwann ein Thema. So, dann heißt, da muss man sprechen. Das heißt, die sagen vielleicht, hey, der hat unser Vertrauen missbraucht, weil er hat uns angelogen. Dann ist aber nicht die Affäre das Problem, sondern wie er damit umgegangen ist. Das heißt, wenn er am Ende sagt und wirklich, ich habe meine Mentorin damals gehabt, die mich auch ausgebildet hat im Bereich Führung. Und die hat den schönen Satz gesagt, Markus, wenn du die Hosen runterlässt, dann lass sie danach runter. So, das heißt, hast du was mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, steh dazu und sag es deinem Team genauso, wie es ist. Weil dann geht es ja nicht darum, dass es passiert ist. Weil im schlimmsten Fall, da sind wir uns ja einig, kann es ja sogar sein, dass da wirklich Liebe im Spiel ist.
Ja, klar.
Und trotzdem empören sich alle darüber.
Wobei eben aus dem Hintergrund, zuerst hat man das ja nicht gewusst, aber mittlerweile weiß man ja, dass mehrere Mitarbeiter in diesem Coldplay-Konzert dabei waren und direkt im nahen Umfeld dieser beiden. Die eine hat sich ja dann eben da ein bisschen oder ist in die Kamera gerutscht. Von daher gehe ich jetzt einmal davon aus, dass das durchaus bekannt war im Unternehmen, zumindest in einer gewissen Ebene. Und ich bin jetzt auch der Meinung, dass wenn die Führungsebene darüber informiert ist, dass das ausreichend ist, muss ja nicht der letzte Mitarbeiter im Prinzip auch noch wissen, sondern offenbar ist man ja relativ offen damit umgegangen. Man kann auch noch einmal ein bisschen drüber reden, ob es richtig war, diese Kisscam überhaupt rauszuleaken, weil natürlich auch Coldplay nicht ganz aus der Verantwortung gelassen werden kann, weil denen ja sehr wohl auch bewusst war, wen sie da gerade eingefangen haben und wen sie da jetzt offenbar leaken. Und in dem Moment, wo sich die zwei weggedreht hätten, hätte ja der Social Media Manager von Coldplay oder wer auch immer es dann geleakt hat, auch entscheiden können, dass man das nicht macht, ist ja auch eine moralische Frage.
Auf jeden Fall. Und da ist natürlich der Punkt, okay, dieses dann auszunutzen. Ne? Entweder ob es eine Verfehlung ist oder was es jetzt auch immer sein möge, das können wir ja gar nicht definieren. Aber da hast du natürlich vollkommen recht. Und das ist natürlich absolut ein Angriff auf deren Leben und eine große Veränderung, die jetzt stattgefunden hat. Und wir können sagen, alles klar, ob Verfehlung oder nicht, können wir gar nicht festziehen. Aber es ist auf der einen Seite schade, wie damit auch umgegangen wird. Und wir sind uns beide, glaube ich, einig, gerade für ein gutes Unternehmen oder gesundes Unternehmen spielen einfach Fakten eine gewisse Rolle. Und
unbedingt.
Sobald Informationen nicht vorliegen. Und deswegen für mich ist ja auch die Frage, gerade im Führungskontext, ne, wann würde ich eine Führungskraft ermahnen, entlassen, bei welcher Verfehlung? Und da sind wir natürlich bei Unternehmenswerten. Du sagst Compliance, ne? Und das ist, wir haben in Deutschland auch den Fall Uli Hoeneß zum Beispiel, ne? Verurteilter Straftäter, hat Steuern hinterzogen. Und der FC Bayern hat gesagt, der Uli ist einer von uns. Und der bleibt hier in Verantwortung. War das unternehmerisch am Ende richtig? Ich glaube, auf jeden Fall. Der hat seine Strafe abgesessen. Das ist ein privates Thema. Ist deswegen sofort die Unternehmensaktie oder der Unternehmenswert FC Bayern runtergerutscht? Kurzfristig sicherlich auch. So, aber es ist die Frage, wie gehe ich langfristig damit um? Und natürlich, wenn ich jetzt eine Führungskraft habe, die jetzt sich an Kindern vergeht, und das ist ein privates Thema, ist es eigentlich ein privates Thema, das ist für mich natürlich auch eine Grenze, weil dann natürlich klar ist, okay, im Unternehmenskontext wird auf denjenigen nie wieder jemand hören, die werden sich Sorgen machen, da gibt es vielleicht auch Ängste mit allem drum und dran, dann haben wir natürlich ein Thema. Wenn jetzt jemand aber wirklich mal auch Diebstahl hat oder ich habe es auch mal im Vereinskontext gehabt, dass auch einer der Verantwortlichen auch mal Geld zur Seite geschafft hat, dann ist das nicht in Ordnung. Aber dann muss man drüber sprechen. Und ich glaube, das Thema ist dann auch das Eingeständnis der Person. Sieht sie den Fehler ein oder eben nicht? Und das wäre da natürlich, ich glaube, mit Abstand das Spannendste gewesen. Wie geht derjenige damit um? Und wenn du sagst, hey, das war bekannt.
Ist ja immer die Frage, ob es ein Vertrauensbruch dem Unternehmen gegenüber ist. Also gerade bei Hoeneß war es ja, zumindest ich bin im Fall Hoeneß nicht so tief drinnen, aber aus meiner laienhaften Sicht etwas, das er für Bayern gemacht hat und nicht zwangsläufig für seine eigene Bereicherung. Oder nicht nur für seine eigene Bereicherung. Und ich glaube, dass das schon ein spannender Kontext ist, stets im Kontext zum Unternehmen. Also hat er das Unternehmen, die Mitarbeiter, die Kollegen, die Führungskräfte, die Eigentümer, die Aktionäre in irgendeiner Weise hintergangen, hinters Licht geführt, sich selber bereichert. Und auch da kommt es auf eine Qualifikation an. Wie habe ich mich denn bereichert? Habe ich ein Geschäftsessen zu viel eingereicht, wo vielleicht dann doch die Kinder oder die Partnerin oder wer auch immer noch mit dabei war? Oder habe ich mich jahrelang in irgendeiner Weise bereichert, weil ich, gibt ja einige Bankfälle, weil ich irgendwelche Centbeträge mir jeweils überwiesen habe und damit Millionen gemacht habe. Und dieser Vertrauensbruch steht für mich im Zentrum. Aber ich bin eben da schon auch der Meinung, dass manchmal, und ich vergleiche es mit den Königshäusern. Das Schöne an einem Königshaus ist ja, dass man nicht zurücktreten kann. Man kann zwar dann aus der Schusslinie gehen und kann dann das nächste Familien- oder das Familienoberhaupt wechseln und den Thronfolger zum König machen, aber am Ende des Tages bleibt es die gleiche Familie. Manchmal muss man, und ich glaube, das haben wir zum Teil verlernt, eine Krise auch aussitzen können. Social Media vergisst wahnsinnig schnell. Nach 3 Tagen ist im Normalfall kein Thema mehr. Im Coldplay-Fall vielleicht 5 Tage. Aber ich glaube, wir haben verlernt, diese Empörung auszusitzen, in den berechtigten Fällen auszusitzen und gleichzeitig mit dieser Empörung umzugehen. Und auch da müsste ein Aufsichtsrat, ein Vorstand, müssten auch Aktionäre, Großaktionäre sich eigentlich schützend vor das Unternehmen stellen. Und das ist etwas, das mir insgesamt fehlt. Das fehlt mir in der Politik, dass sich wer hinstellt und einfach die Wahrheit sagt. Mhm. Warum sagt denn der Politiker nicht, naja, mein Team hat das einfach verbockt und ich bin der Repräsentant nach außen. Ich kann aber nicht jede Unterschrift für jeden Gesetzesentwurf 10-mal kontrollieren oder lesen. Da gibt's ja diesen schönen Spruch im Umfeld von René Benko, den Unterschriften-August, den er da an seiner Seite gehabt hat. Jeder, der tatsächlich im Führungsumfeld ist, weiß, wie viele Dokumente dir pro Tag vorgelegt werden. Und ich nehme das jetzt einmal für mich. Ich lese auch nicht jeden Dienstvertrag, den mir meine HR-Abteilung vorlegt, noch einmal genau durch. Bei uns hat der Dienstvertrag, glaube ich, 27 Seiten mit Datenschutzvereinbarung, Compliance, Homeoffice-Vereinbarung, Fahrt, Geld, Abrechnung und weiß ich nicht was noch. Das kann ich ja gar nicht lesen. Also ich gehe natürlich davon aus, dass die Fachabteilung mir ein Dokument vorlegt, das geprüft ist, das in Ordnung ist, das paraffiert ist von der Fachabteilung und das ich dann als Letztverantwortlichen noch einmal unterschreibe. Also die Meinung in der Bevölkerung, dass ein Minister jeden Gesetzesentwurf selber geschrieben hat oder sich mit jedem Ding selber befasst, das ist ja, völlig wirr.
Ja, und da gehe ich ja vollkommen mit. Und dieses Thema Verantwortung zu übernehmen ist ja oftmals dann dieser Satz, du musst Verantwortung übernehmen und du musst jetzt gehen. So, das ist ja gerade in der Politik gegeben. Und ich finde schon zu sagen, okay, ich übernehme Verantwortung. Und das ist, wenn ich allein an mein Führungsleben denke und ich habe bei, jetzt Beispiel Lidl, ich habe 6 Filialen verantwortet, das heißt, ich habe 100 Mitarbeiter gehabt. Und wenn morgen früh um 6 Uhr ein Mitarbeiter Ware klaut, wie soll ich das auf dem Schirm haben? Das geht gar nicht.
Unmöglich.
Da sind 3 Instanzen dazwischen, ich kann das nicht mitkriegen. Wenn es passiert, übernehme ich natürlich Verantwortung und sorge dafür, dass es auch nicht mehr vorkommt mit den entsprechenden Leuten, mit allem drum und dran. Und selbst wenn das im großen Stil passiert und am Ende Ware von 80.000 Euro flöten geht, ich kann das nicht alles auf dem Schirm haben, weil sonst müsste ich ja in meinem Auto Überwachungskameras von allen Mitarbeitern ständig haben, was ja auch nicht gehen würde, was auch nicht mein Hauptjob ist, was ja auch wiederum keiner will. Und so ist es ja auch. Und deswegen, gerade auch in der Corona-Politik, das ist eine Pandemie, die weltweit einmalig war. Und natürlich wurden da Fehler gemacht, und zwar immens viele Fehler. Aber wie soll es auch anders gehen? Wer hätte das denn besser wissen können? Die Faktenlage hat sich jeden Tag geändert, die Situation hat sich jeden Tag geändert, der Druck war immens. Da hat keiner ruhig geschlafen. Natürlich wurden da auch Fehlentscheidungen getroffen. Und die Verantwortung zu übernehmen ist richtig. Und das, was du auch sagst, wenn sich dann jemand persönlich bereichert hat, wie wir wahrscheinlich in Herrn Spahn haben, da gehe ich schon davon aus, dass da Konsequenzen erscheinen müssen oder auftreten müssen. Aber alles andere, darüber muss man sprechen. Und das ist, glaube ich, etwas, was Führungskräfte lernen müssen, was unternehmensführungstechnisch Aufsichtsräte auch wissen müssen, dass man das eben aussetzt. Und ich glaube, auch sowas kann natürlich extrem gestärkt für ein Unternehmen sein. Wenn man also sagt, okay, hier ist eine Verfehlung aufgetreten, wir haben das mit demjenigen durchgesprochen, wir sprechen ihm sein Vertrauen aus und er kann sich entweder dieses Vertrauen auch bei seinen Mitarbeitern wieder erarbeiten oder er hat es sowieso schon, weil es vielleicht klar war, weil er aber auch immens stark drinne war und deswegen, da muss man einfach wirklich dran arbeiten und die Basis wieder auf Fakten bringen, auf Ziele bringen. Ich glaube, das ist ja das Wichtigste, weil was wollen wir eigentlich sein, wo wollen wir eigentlich hin, auch als Gesellschaft? Und deswegen dieses ständige Canceln, ständig moralisieren, ständig die Keule, Finger auf andere halten, ist ja im Endeffekt diese 4 Finger, die du sagst, hey, vielleicht bist du gerade nicht so fest im Sattel und freust dich deswegen, dass jemand gerade Mist gebaut hat. Kehr doch mal vor deine eigene Haustür, krieg dein Leben auf die Kette und sorg dafür, dass es dir gut geht, weil dann brauchst du das gar nicht.
Gerade Corona, du hast jetzt gerade angesprochen, ist ja eines dieser Masterbeispiele, oder? Also man kann über Corona denken, wie man will, beziehungsweise über die Maßnahmen denken, wie man will. Gerade die Fitnessbranche, in der wir ja beide unterwegs sind, war ja wirklich gebeutelt und war hart getroffen und hat viele persönliche Schicksale auch, wo ich alle Kritik verstehe. Mhm. Aber eines möchte ich schon differenziert betrachten. Der erste Lockdown, in Tirol ja angefangen, 13. März, den habe ich völlig verstanden. Mhm. Und den würde ich nie andiskutieren, obwohl es da immer noch viele gibt, die sagen, na, wie hat man denn einen Lockdown? Man hat ja keine Informationen gehabt. Und ich hätte mit keinem der politischen Entscheidungsträger auch nur eine Stunde tauschen wollen, die Verantwortung zu haben, jetzt eine Entscheidung treffen zu müssen. Und dieses Beispiel funktioniert deshalb für mich für Führungskräfte so gut. Es gibt Entscheidungen, die ich jetzt treffen muss. Ich habe eine gewisse Informationslage, das ist ja auch im militärischen Kontext oft der Fall. Ich habe eine gewisse Aufklärung, habe eine gewisse Informationslage und auf Basis dieser Informationslage muss ich entscheiden. Als Führungskraft habe ich die Verantwortung, eine möglichst dichte Informationslage, eine möglichst gute Aufklärung zu haben, wenn wir den militärischen Kontext wieder ziehen. Aber wenn ich nicht mehr Informationen kriege und jetzt eine Entscheidung treffen muss, dann ist die Entscheidung, wenn ich sie nach bestem Wissen und Gewissen, nach meiner Ausbildung und nach den Informationen, die mir vorliegen, getroffen habe, in dem Moment immer richtig. Weil keine Entscheidung zu treffen, Wolfgang Krupp hat es ja, der im Moment auch mit vielen privaten Themen ja zu kämpfen hat, hat das ja immer so schön gesagt, wenn ich keine Entscheidung treffe, dann habe ich am Ende des Tages auch nichts. Ja. Deswegen delegiert er die Entscheidung an seine Mitarbeiter. Lieber färbt der Mitarbeiter, wenn er nicht mehr weiß, was er jetzt machen soll, 10 Bahnen Stoff rot, dann habe ich in der Früh 10 Bahnen roten Stoff. Wenn er nichts macht, dann habe ich in der Früh nichts. Ja. Und dahin müssen wir Führungskräfte auch wieder, müssen unsere Führungskräfte wieder, dass sie erkennen, dass es nicht falsch sein kann, eine Entscheidung zu treffen, wenn ich sie auf Basis einer guten Aufklärung und nach bestem Wissen und Gewissen treffe. Das Schlimmste ist, keine Entscheidung zu treffen, Entscheidungen vor sich herzuschieben und eben aufgrund von Compliance, aufgrund, dass ich darauf warte, dass sich irgendwer über mich empört, warte, dass die Entscheidung wer anderer trifft. Ja.
Und du sagst was ganz Spannendes und da habe ich 3 Beispiele sogar dafür, weil ich finde dieses Thema Moral auch so unglaublich komplex. Das erste ist nämlich, als Corona aufgetreten ist, ich bin ja auch ein bisschen Dopaminopfer. Und für mich war das natürlich so, ich dachte schon so tief im Hintergrund, ja, Corona, ganz schlimm. Ne? Ich war ja auch ganz früh davon betroffen, so halb Patient null in Ischgl und so gewesen, wo es auch meinen Freunden auch wirklich nicht so gut ging. Das heißt, die Dramaturgie war klar, dass das nicht so einfach wird. Aber natürlich war das natürlich ein unglaublich großes soziales Experiment. Und da habe ich mich natürlich ein bisschen drauf gefreut. Das heißt, was passiert in der Gesellschaft? Aber für mich war von Anfang an klar, ein Politiker ist jetzt eine richtig arme Sau, weil der muss runtergebrochen ja jetzt entscheiden, 5 Tote oder 5000 Arbeitslose. Das ist eine Entscheidung, die er jetzt treffen muss.
Brutal.
Das ist brutal. Das würde viele von uns auffressen. Und das können wir ja in dem Moment gar nicht wissen. Und ich durfte ja auch mal Barack Obama live erleben und er hat auch gesagt, natürlich im militärischen Kontext habe ich die schweren Entscheidungen zu treffen. Sonst könnten es ja die anderen machen. Deswegen liegen die natürlich auch da. Und da kommen wir jetzt auch, wenn wir über Moral sprechen, zu Punkten wie zum Beispiel, ich finde es total spannend, das Thema autonomes Fahren. So ein autonomes Fahren bedeutet ja am Ende, es muss jetzt programmiert werden, wie ein Auto fährt. So, das heißt, da läuft eine Schulklasse, links und rechts ist eine Gruppe älterer Menschen. Und du musst jetzt einem Hindernis ausweichen. Das heißt, du musst ja jetzt vorher programmieren, in welche Gruppe wird dieses Auto reinfahren.
Genau.
Und das ist moralisch ja so schwer. Und da gab es ja einen, das war Ende des 18. Jahrhunderts, gab es mal einen Fall von Schiffbrüchigen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. So, und du kennst es, nur für die Zuhörer. Dann wurde nämlich ganz klar, diese 5 Menschen auf diesem Boot, die werden nicht überleben. Wenn sie jetzt nichts machen, werden sie nicht überleben. Und dann haben sie die schwächste Person aufgegessen. Das heißt Kannibalismus auf diesem Boot. Und haben dadurch einen Tag mehr überlebt. So, und das Ganze ging natürlich dann vor Gericht. Und was war jetzt richtig oder falsch? Das heißt, diese 4 Menschen haben einen Menschen umgebracht, um sich selber zu retten. Hätten sie nicht umgebracht, wären alle gestorben. Und jetzt die Frage an die Zuhörer, was ist moralisch jetzt richtig und was ist falsch? Und ich glaube, wir beide sind uns einig, wir wissen so wenig, wir müssen die Hintergründe verstehen, wir müssen die Fakten sammeln, wir müssen ganz klar überlegen, okay, was ist für das Unternehmen jetzt und vor allen Dingen aber auch langfristig das Richtige? Nicht vielleicht der kurzfristige Unternehmenswert, das, was du gesagt hast, fand ich auch super spannend. Und für mich ist immer aus dem Führungskontext wichtig, hat diese Führungskraft immer noch seinen Status, hat es immer noch seinen Wirkungsgrad und kann es den wiedererlangen. Und da ist eine Affäre manchmal nur halb so schlimm, wenn überhaupt, wie wenn du sagst, ein Mitarbeiter ist total betrunken und kotzt seinen Mitarbeitern bei der Weihnachtsfeier auf die Füße, dann finde ich das 10-mal schlimmer, was das angeht. Aber auch das kann er mit der richtigen Kommunikation vielleicht wieder kitten.
Ja, definitiv. Wir haben da einmal einen Vertriebler gehabt, der tatsächlich am Abend etwas tiefer ins Glas geschaut hat, in seiner Freizeit dann, also nach der Veranstaltung und in der Früh dann reingekommen ist und einmal quer übers Frühstücksbuffet gekotzt hat. War vor meiner Zeit, also ich kann jetzt das nur nacherzählen, aber es war nicht ganz fraktionsfrei, aber man hat ihn dann doch behalten und ab dem Zeitpunkt hat er sich dann am Riemen gerissen, aber das ist dann gutes People-Management und natürlich, diese ethischen Fragen sind super spannend, also ich habe ja irgendwann einmal Jura studiert und habe mich ganz intensiv mit der Rechtsethik auseinandergesetzt. Damals war die große Frage, die ja dann auch in einem Film verarbeitet worden ist, Flieger abschießen oder nicht abschießen. Mhm. Also wir haben einen Terroristen in einem Flieger, im Flieger sitzen 150 Menschen, der Flieger ist gekidnappt und soll in irgendein Bürohaus oder in irgendein, damals war er World Trade Center, reinfliegen. Wenn wir den Flieger abschießen, 151 Menschen insgesamt mit dem Terroristen, tot möglicherweise oder Tausende tot, und wie löst man diese moralischen, ethischen Dilemma? Also super spannend natürlich in der Rechtsethik. Am Ende des Tages ist die Antwort einfach. Es gibt jemanden, der es entscheiden muss.
Mhm. Was waren so Fragen, die dir da ein bisschen den Leitplanken gegeben haben, um vielleicht das entscheiden zu können?
Naja, prinzipiell gibt es natürlich gesetzliche Anforderungen, also in unseren Verfassungen, ja, sowohl in Deutschland als auch in Österreich steht drinnen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Von daher gibt es schon einmal eine sehr große rechtliche Einschränkung, weil das heißt, dass ich eigentlich nichts entscheiden dürfte, weil ich beide Entscheidungen nicht treffen kann. Dann stellt sich aber natürlich die nächste Frage, wie kann ich jetzt diesen verfassungsgemäßen Grundsatz rechtlich dann doch abändern? Das haben wir ja in den Corona-Zeiten gesehen, wo kurzfristig Drainage gemacht werden hat müssen. Also Drainage für die Zuhörer heißt im Prinzip, dass man den behandeln muss, der die höhere Chance hat zu überleben. Mhm. Gilt nur für Ausnahmefälle, weil ja auch der Arzt einen Schwur geleistet hat, hippokratischen Eid, dass er jedem Menschen hilft, aber es gibt eben diese Ausnahmefälle, in denen das nicht mehr möglich ist. Man hat ja dann natürlich auch medizinisch teilweise fragwürdig, aber trotzdem in dieser schwierigen Zeit Operationen, die nicht zwangsläufig notwendig oder als notwendig angesehen worden sind, verschoben, wodurch viele Menschen dann schon gesundheitliche Beeinträchtigungen im Nachgang gehabt haben. Also total schwierig. Total schwierig, und am Ende des Tages muss es jemanden geben, in diesem Fall idealerweise ein Gremium, nachdem wir in keiner Diktatur leben, ein Gremium aus Experten, die eine Entscheidung treffen, auf Basis dessen, was sie nach bestem Wissen und Gewissen und nach der Aufklärung und Faktenlage entscheiden können. Und wir drehen uns da immer wieder dorthin, und deswegen für die Führungskräfte so wichtig, es mitzunehmen. Ja, natürlich brauchen wir eine Moral, natürlich brauchen wir auch eine Ethik, ohne Frage. Gerade im Führungsalltag, auch durch Compliance, unglaublich wichtig. Aber am Ende des Tages brauchen wir auch eine Entscheidung, und die kann manchmal von ethischen und moralischen Grundsätzen abweichen, weil sie notwendig ist. Wenn wir uns in der Führung vorstellen, wir haben einen Mitarbeiter, der möglicherweise psychisch angeschlagen ist, der vielleicht sogar noch eine körperliche Behinderung hat und der aber das Team terrorisiert und mobbt, dann muss ich als Führungskraft eine Entscheidung treffen. Und dann darf es mir nicht moralisch und ethisch, gefühls- und emotional lenken, sondern ich muss die beste Entscheidung treffen für das Team und für das Unternehmen. Und dass die Entscheidung hart ist und dass man in der Entscheidung gerade so Coaches wie die braucht, Markus, wo du mit deiner Erfahrung an der Seite als Sparringpartner stehst, wo du unterstützt, ohne Frage. Das wäre oft ganz wichtig, dass sich viel mehr Führungskräfte diese Hilfe holen, ins Sparring gehen und sich unterstützen lassen, weil das massive Entscheidungen sind, die wir zu treffen haben oft einmal. Aber es muss eine Entscheidung getroffen werden.
Definitiv. Und wir haben ja immer wieder diesen Konflikt, und es gibt ja auch diesen schönen Satz, ohne Menschlichkeit ertragen wir es nicht, aber ohne Wirtschaftlichkeit überleben wir es nicht. Und diesen Konflikt, da muss ich reingehen. Und dann muss ich wirklich mir klar werden, alles klar, was sind die Auswirkungen mit den verschiedenen Szenarien, die ich habe. Und ich glaube, die müssen wir mal zu Papier bringen, die muss man auch diskutieren. ohne, und das glaube ich ist unser Konsens hier auf jeden Fall, sich von außen steuern zu lassen,
genau,
sondern glaube ich, das wirklich im internen Kreis zu besprechen und zu sagen, alles klar, wir stellen mal Social Media von mir aus mal 3 Tage ab. Was würden wir jetzt tun, wenn es die Bevölkerung da draußen nicht geben würde?
Ja.
Und auch dieses, was wir ja sagen, warum ist es auch so schwierig? Natürlich, weil der Wert eines Menschen unmessbar ist. Der ist einfach unglaublich groß und das macht es uns ja so schwer. Wir haben einen Unternehmenswert, wir haben vielleicht ein eigenes Baby als Unternehmen, was einen Riesenwert mit sich bringt. Ich habe aber Mitarbeiter, die auch einen Wert haben, wo ich wirklich eingreife und mit allen Konsequenzen, die daraus entstehen. Und dann muss ich mir wirklich im Klaren sein, was das am Ende bedeutet, sodass ich auch mit mir möglichst im Reinen bin. Und da hilft manchmal auch eine gewisse Empathie, um die Informationen zu gewinnen, manchmal aber auch eine gewisse emotionale Distanz, zu sagen, alles klar, Fakten liegen auf dem Tisch und jetzt muss ich entscheiden. Und manchmal ist es 50-50.
Ich habe da mal ein total spannendes, und das kann ich den Führungskräften nur nahelegen, Planspiel mitgemacht. Und zwar in einem militärischen Kontext. Ein ehemaliger hochrangiger Militär hat gemeinsam mit Psychologen so ein Planspiel aufgesetzt, in dem du verschiedene Rollen kriegst und in dem du 48 Stunden lang unter Dauerfeuer, du darfst 6 Stunden schlafen und 48 Stunden lang, also schlafen, essen, und 48 Stunden lang geht dieses Planspiel. Du kriegst verschiedene Rollen, man ist glaube ich immer zu 6 oder zu 7 in dieser Plangruppe. Und du bist Unternehmens-CEO, die anderen kriegen dann andere Rollen zugeteilt, Kommunikation und so weiter, und du kriegst die ganze Zeit nur Krise. Also schwere Unternehmenskrise, dann stirbt einer deiner vertrautesten Mitarbeiter, die Frau gibt dir die Schuld am Tod des Mitarbeiters, macht eine Social-Media-Kampagne gegen die, Aktienkurs stürzt ein. Also Krise, Krise, Krise. Und es ist ganz spannend, wenn man dann in dieser Situation drinnen ist und dann aber auch in die Analyseseite geht, weil es dir in anderen Situationen helfen kann, um einfach differenzierter auf die Situation zu schauen und um aus diesem Film, der da abläuft, wenn du in einer Krisensituation bist, auszusteigen und genau das zu machen. Lasst uns doch einmal dran denken, 5 Minuten, was wäre, wenn?
Ja.
Lasst uns Social Media abschalten, wir haben überhaupt kein Problem nach außen, was ist das dann noch wert? Und ja. Ich habe einmal so ein Presseseminar gemacht und da hat einer zu mir gesagt, denk immer drüber nach, ob das, was gerade passiert, eine Zeitungsschlagzeile wert wäre. Also kann man auf die Kindererziehung ja auch total super übertragen. Denk drüber nach, wenn dein Sohn oder deine Tochter das Zimmer wieder einmal nicht aufräumt, ob es wirklich der Wert ist, sich darüber aufzuregen, wäre es denn eine Presseschlagzeile wert? Wird es irgendeine Zeitung abdrucken? Sohn hat zum 5. Mal sein Zimmer nicht aufgeräumt.
Ja.
Oder ist es einfach wurscht?
Ja. Finde ich super spannend. Ich finde Planspiel mega. Mir fällt, du bist ja auch großer Lego-Fan.
Ja, ja, mittlerweile. Habe ich als Kind gehasst. Ja,
ich habe ein exzellentes Lego-Planspiel. Vielleicht könnten wir das mal bei euch machen. Das ist wirklich spannend,
super,
weil du die Krisen auch gerade ansprichst. Ich werde jetzt nichts verraten, weil sonst kennst du das Szenario. Deswegen, das können wir gerne mal machen.
Super gerne.
Aber auch natürlich dieses Thema, sich wirklich in Szenarien reinzudenken und manchmal auch sich ein Vorbild zu nehmen. Das heißt, wenn ich dann sage, okay, wie würde der Unternehmer jetzt entscheiden? Wie würde er damit umgehen? Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, Politiker Barack Obama, wenn man jetzt sagt, okay, großer Unternehmer wie Grupp, wie würden die jetzt eine Entscheidung treffen? Und wahrscheinlich würden die sich auch hinsetzen und würden genau diese Szenarien durchdenken, auch mit ihrem Erfahrungsschatz. Und sie wissen natürlich auch, hey, ich glaube auch ein Grupp, der hat auch selber schon persönliche Verfehlungen gehabt, ne, wird auch selber mal Dinge angestellt haben, die vielleicht nicht ganz in Ordnung waren und wird diese Situation auch verstehen, warum sie vielleicht auch entstanden sind, warum sie passiert sind. Und das sehen wir immer wieder. Und klar, die Welt soll sich echauffieren, sie soll sich daran auch laben. Es ist Unterhaltung auf der einen Seite, aber ich glaube, Unternehmer, Führungskräfte müssen das ausblenden können und müssen für sich eine Klarheit erkennen mit allen Informationen, die vorliegen. Und die Informationen sind in der Vergangenheit, die sind mit dem, was gerade passiert ist, mit den Hintergründen, aber auch, was wird in Zukunft passieren. Und ich glaube, wir sind uns einig, wir hätten den CEO nicht entlassen.
Definitiv nicht.
Definitiv nicht, weil wir sagen, okay, der Unternehmenswert, das wäre ein kurzes Szenario gewesen in der heutigen Zeit. Wahrscheinlich, wenn wir in 5 Jahren sprechen, dann ist so ein Social-Media-Shitstorm vielleicht nur noch 12 Stunden lang.
Ja.
Wahrscheinlich. Und dann ist es schon wieder ausgesessen.
Wenn es noch Social-Media gibt.
Wenn es das überhaupt noch gibt. Je nachdem, wer weiß das alles schon. Und dann wäre das vielleicht auch schon wieder ausgesessen gewesen. Und weil wir wissen ja eh nicht, was intern war und was intern passiert ist. Und wie du sagst, die meisten wussten ja anscheinend Bescheid, was ja auch wirklich krass ist. Ja.
Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Es hat super viel Spaß gemacht. Erzähl uns noch in einer letzten Frage ganz kurz was über dein Buch. Und wo kriegt man es denn? Ich habe es ja schon gelesen, ich kann es nur weiterempfehlen. War eine ganz lustige Geschichte. Meine erste Begegnung mit Markus war auf einem Rollfeld auf dem Weg, ich glaube, wir waren nach Mallorca unterwegs. Er hat dann dem Wolf, meinem lieben Geschäftsführer, Kollegen und Partner und Freund, also Grüße gehen raus, sagt der Wolf in seinem Podcast immer. Jetzt können wir dich auch verlinken, wenn wir dich schon in den Podcast reinbringen. Er hat dann dem Wolf einen braunen Umschlag zugesteckt. Und der Wolf sitzt dann im Flugzeug neben mir und ich sage dann, du, was ist denn in dem braunen Umschlag drinnen? Und dann war von Markus das Buch drinnen. Und so durfte ich Markus Buch lesen, ohne es zu bezahlen. Oh. Und gratuliere, sehr schönes Buch. Erzähl uns kurz was.
Vielen Dank. Ja, also ich liebe Führung, ich liebe Kommunikation und ich liebe Superhelden. Und für mich war mal klar, ich will diese Informationen einmal bündeln und habe das Buch geschrieben, Die heldenhafte Führungskraft. Weil dieses Heldentum für mich so ein bisschen ein moralischer Kompass ist, wo wir wieder beim Thema wären, zu sagen, okay, ich möchte als Leuchtturm agieren, ich möchte eine gute Unternehmenscompliance haben, ich möchte eine tolle Kultur haben, ich möchte ein tolles Klima haben, aber natürlich mit der Superkraftführung vorne weggehen. Und ich habe da einfach das geschrieben, was ich gelernt habe, weil der Hintergrund bei mir ist ganz oft im Gegensatz zu vielen anderen Führungskräftetrainern oder Coaches, ich habe meine Trainingsausbildung vor meiner Karriere gemacht. Das heißt, mit Anfang 20 habe ich meine Business-Trainer-Ausbildung gemacht. Und alles, was ich dort gelernt habe, habe ich natürlich angewendet und habe auch vieles davon verworfen, weil ich es für Quatsch gehalten habe. Und alles, was ich angewendet habe, da sind natürlich auch Geschichten draus entstanden. Und die habe ich damit reingepackt und habe viele, viele praktische Tipps. Es wurde nachgesagt, es ist auch sehr salopp geschrieben. Man könnte auch sagen locker. Und somit habe ich alles da reingepackt und es war einfach ein Traum, das mal zu veröffentlichen und habe das dann natürlich auch den großen Helden der Branche natürlich zugesteckt. Ich kannte dich ja noch nicht. Ich muss zugeben, ich habe dich da auf dem Rollfeld kennengelernt. Ich wusste überhaupt nicht, wer du bist. Ich dachte, neuer Milan-Vertriebler, den der Wolf dabei hat. Gut, dass das in der Geschäftsführer ist, habe ich dann ja später erfahren. Sonst hätte ich dir natürlich auch schon eins vorher natürlich zukommen lassen. Und das war für mich wichtig, einfach eine gute Welt zu tragen mit einem guten moralischen Kompass, mit einem guten Klima und einer absoluten Führungsstärke auch, weil wir brauchen einen hohen Wirkungsgrad, wir brauchen Wirkung, wir wollen keine Diktatur sein, aber wir müssen voran marschieren und wir Führungskräfte brauchen auch ein Selbstbewusstsein, damit wir uns eben nicht unbedingt einen Status über andere holen müssen und genauso klare Entscheidungen treffen müssen. Deswegen vielen Dank, dass du es erwähnst. Gibt's ganz klassisch auf Amazon oder ansonsten mich anschreiben, dann verschicke ich es auch gerne mit einer Widmung. Wer das möchte, also einfach Instagram Markus Appelt oder bei Amazon Die heldenhafte Führungskraft.
Kann ich nur empfehlen. Mach das.
Danke für den Support.
Sehr, sehr gerne. Markus, es war wunderbar. Wir sollten das öfter machen.
Ich auch.
Also, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben jetzt aufgenommen für euch da draußen im schönen Tirol. Und Markus hat mich extra hier besucht, hat es mit seiner Tätigkeit auch hier in Tirol verbunden, wo du ja als Coach auch unterwegs bist. Und ja, ich glaube, wir machen irgendwann eine zweite Folge dazu. Für dieses Mal war's das. Vielen Dank fürs Dabeisein von eurer Seite. Wir veröffentlichen diesen Podcast auf beiden Kanälen. Einmal auf Chefsache, der Podcast-Kanal von Markus, und einmal auf Business Transformer, mein Podcast-Kanal. Hört rein, hört gerne auch jeweils in den Communities auf den anderen Podcast rein. Da finden sich gerade bei Markus, kann ich das sagen, noch einige ganz spannende Folgen, die ihr unbedingt gehört haben solltet. Lasst gerne ein Like da. Wir machen das ja alles unentgeltlich und Sterne und Likes sind unsere Bezahlung. Von daher vielen lieben Dank, alles, alles Liebe und danke, dass du da warst, Markus.
Danke dir und an alle. Ciao.
Chefsache, der Podcast für moderne Führung, klar, menschlich, wirksam.